Wir freuen uns wirklich sehr, den nächsten Sprecher hier begrüßen zu dürfen. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir natürlich mit unserer netzpolitischen Zivilgesellschaft, die heute diskutieren, aber nicht nur untereinander diese Themen aufarbeiten, sondern auch mit Repräsentanten aus der Wirtschaft und mit Repräsentanten aus der Politik. Und deswegen sind wir sehr froh, Dr. Thomas Fitschen heute hier begrüßen zu dürfen. Er ist Beauftragter des Auswärtigen Amts für die Vereinten Nationen, Cyber-Außenpolitik und internationale Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung. Cyber, genau. Und in dieser Position hat er natürlich eine sehr herausragende Position in der Bundesregierung und beschäftigt sich mit vielen Fragen, mit denen wir hier uns auch beschäftigen. Und wir freuen uns deswegen sehr, dass er heute hier ist, um uns zunächst einen Überblick über sein Berufsfeld zu geben, was dieser Job eigentlich so im Alltag beinhaltet, und sich danach mit uns über die aktuellen cyber-außenpolitischen Fragestellungen zu unterhalten. Einen großen Applaus für Dr. Fitschen, bitte.
Hallo, danke. Muss mal hier meine Brille aufsetzen, sonst sehe ich nichts. Ja, guten Morgen zu dieser interessanten Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich finde es sehr nett, dass Herr Becker da nach allem, was vorgefallen ist, Vertreter der Bundesregierung immer noch zu diesen Diskussionen einlädt. Ich würde Ihnen gerne vorstellen, ganz kurz, was ich mache, was meine Position ist. Ich bin erstmal der Neue, neu im Geschäft seit ziemlich genau dem 1. August. Mit dieser Funktion Beauftragter für die Vereinten Nationen, Cyber-Außenpolitik und Terrorismusbekämpfung. Die drei haben nichts miteinander zu tun, das ist eine simple Aufzählung. Also es ist nicht etwa Beauftragter für Cyber-Außenpolitik und Terrorismusbekämpfung, sondern da gehört an sich eigentlich ein Komma dazwischen. Ich wollte Ihnen kurz darstellen, wie das Auswärtige Amt aufgestellt ist. Nun weiß ich natürlich, dass wenn Beamte anfangen, von Zuständigkeiten zu reden, dass sie alle fürchten, dass ich vor allem darüber reden will, was ich nicht mache, wofür ich nicht zuständig bin. Aber vielleicht ist es ja doch hilfreich, Ihnen in kurz die Struktur und die Aufgaben darzustellen. Ich bin der Beauftragte für Cyber-Außenpolitik. Das ist einer von drei Hüten, wie gesagt. Ich habe neben mir im Auswärtigen Amt aber noch den Koordinationsstab Cyber-Außenpolitik. Der ist vor 2 Jahren eingesetzt worden. Ich bin, wie einige von Ihnen hier wissen, inzwischen auch schon der dritte Beauftragte, der Ihnen hier entgegentritt. Das zeigt so ein bisschen, dass das Auswärtige Amt auch noch experimentiert mit der angemessenen Organisationsform. Aber der Punkt ist, dass wir vor allem diesen Koordinationsstab Cyber-Außenpolitik haben. Koordinationsstab meint genau das, was es sagt. Das ist nicht ein Arbeitsstab, das ist auch kein Fachreferat, sondern das ist eine Einheit bestehend aus 4 Leuten, die koordinieren will. Und zwar im Auswärtigen Amt koordinieren. Warum brauche ich einen Koordinierungsstab im Auswärtigen Amt? Man könnte doch ein schönes Referat machen, Grundsätze der Cyber-Außenpolitik und fertig. Aber wenn Sie überlegen, wer alles heutzutage mit Cyberfragen zu tun hat, jetzt mal nur konzentriert aufs Auswärtige Amt, ich rede nicht vom Wirtschaftsministerium oder vom Innenministerium oder von anderen, vom BSI, vom BND, von sonstigen, nur im Auswärtigen Amt. Wo läuft überall Cyber-Außenpolitik? Sicherlich in den Vereinten Nationen. Sie haben alle gehört und ich hoffe, ich kann darüber nachher in der Fragerunde noch ein bisschen sprechen, die Resolutionen im Menschenrechtsrat in der Generalversammlung. Also das entsprechende Referat oder die Referate in der Abteilung Vereinte Nationen, das Menschenrechtsreferat, aber auch das Grundsatzreferat für Generalversammlungsfragen sind interessiert. Aber natürlich auch das Referat für Entwicklungspolitik und Wirtschaftspolitik, denn da läuft der World Summit for the Information Society, sozusagen ICT for Development. Dann natürlich einen ganzen Haufen Länderreferate. Das Referat für die Vereinigten Staaten, klar. Die anderen Five Eyes, das Referat für Brasilien, das Referat für Indien, das Referat für China, die alle natürlich die Digitalpolitiken, die Cyberpolitiken dieser Länder beobachten, verfolgen, mit denen wir Kontakte haben, also das Länderreferat ist zu beteiligen. Eine ganze Reihe von Referaten in der Wirtschaftsabteilung, wenn Sie an die wirtschaftlichen Aspekte denken, die Interessen der deutschen Industrie an funktionierender, sicherer Cyberkommunikation. aber natürlich auch, das hatte sich ja auch schon aus den vorherigen Vorträgen gegeben, unsere Abteilung für Europa-Fragen. Denn das Ganze ist natürlich, oder ein großer Teil wird eben auch innerhalb der EU koordiniert, besprochen, geregelt. Ob einem die Regelung immer gefallen ist, ist eine andere Sache. Ich fand die Zombie-Bilder sehr hübsch. Aber der Punkt ist, alle arbeiten normalerweise nebeneinander her und die Aufgabe des Koordinierungsstabes ist eben sozusagen gegenseitig die Leute in Kontakt zu bringen und gegenseitig hinzuweisen. Und Auswärtiges Amt, wir haben natürlich auch noch die Auslandsvertretung, die da dranhängt. Das heißt, die Botschaften der Länder, die ich schon genannt habe, aber eben auch unsere ständige Vertretung bei der UNO in New York, unsere ständige Vertretung in Brüssel, die ständige Vertretung in Genf, die für die ITU zuständig ist, für den Weses-Prozess, für den Menschenrechtsrat, nicht zu vergessen. Und so kommen Sie allein im Haus auf locker 30 verschiedene Stellen, die für den einen oder anderen Aspekt von Cyber-Außenpolitik zuständig sind. Politische Abteilung habe ich noch gar nicht erwähnt, aber natürlich OSZE-Referat, NATO-Referat, all die haben auch damit zu tun. Deshalb hat das Auswärtige Amt beschlossen, vor 2 Jahren diesen Koordinierungsstab einzuführen. Der war bis dato relativ freischwebend über der Organisationsstruktur mit einem 100% zeithabenden Cyberbeauftragten, Herrn Brengemann, Herrn Riedel, die kennen Sie beide. Nach der letzten Organisationsreform jetzt im März diesen Jahres wurde festgestellt, dass so ein freischwebender Koordinierungsstab das Problem hat, dass er eben freischwebt. Er ist nicht angebunden an eine Abteilung und daher die Entscheidung, den jetzt in die neu geschaffene Abteilung für internationale Ordnung, Vereinte Nationen und Abrüstung einzugliedern, damit er ein klares Menschenrechts-VN-Sicherheitsstandbein hat, in einer Abteilung drin und aus dieser Abteilung heraus operieren kann, mit einem Abteilungsleiter drüber, der natürlich in diesem Fall die auch nach oben dann in die Leitungsrunden besseren Kontakt hat. Und so kommt das eben, dass also nach dieser experimentellen Phase von ungefähr 2 Jahren jetzt der Arbeitsstab diesen festen Ort in der Abteilung gefunden hat. Abteilung für internationale Ordnung. Wir wollen uns nicht selbst überschätzen. Natürlich macht die Abteilung nicht internationale Ordnung. Aber der Punkt ist, dass jetzt versucht werden soll, aus dem Kästchendenken rauszukommen, nicht nur Vereinte Nationen, sondern wirklich Grundsätze von Grundprobleme, Herausforderungen für die internationale Zusammenarbeit, für die internationale Ordnung zu identifizieren. Und daher die Entscheidung, wir packen den Koordinierungsstab in die Abteilung für Ordnung und Vereinte Nationen, weil sich da eine Menge, wie wir hoffen, Synergien, nennt man das heute im Jargon, ergeben auch zu den Abrüstern, die natürlich auch was beizutragen haben, wenn es um vertrauensbildende Maßnahmen geht, wenn es um Techniken geht, wie man eigentlich mit Gegnern, mit anderen, die Cyberpolitiken betreiben, ins Gespräch kommt, wie man da zu vereinbaren kommt. Also die Hoffnung, dass jetzt die feste Verankerung des Koordinierungsstabs, der eine ganze Menge Sachen macht, natürlich auch außerhalb des Auswärtigen Amts in der Abteilung, dass das dem ganzen Prozess nützt. Noch kurz, was macht der Koordinierungsstab außerhalb? Natürlich die klassische, was wir Ressortkoordinierung nennen. Das klingt jetzt auch sehr bürokratisch, aber natürlich ist das BMW, das BMI, BMZ, viele Ressorts sind in ihren Bereichen beschäftigt. Ich möchte Sie wirklich bitten, sich das vielleicht mal vorzustellen, dass es eben nicht, da arbeiten nicht Bürokraten zusammen und Hierarchien, sondern was der Koordinierungsstab macht, ist letztlich auch, ich meine das gar nicht ironisch, eine Art Netzpolitik, die wir betreiben, nämlich das Netz innerhalb der Bundesregierung, all derer, die in der einen oder anderen Weise mit Cyberfragen befasst sind. Nicht um Zuständigkeiten abzuwehren oder um Weisungen zu erteilen, um Interessen durchzudrücken oder in die Ressortkonkurrenz einzutreten, sondern wirklich um alle, die darüber nachdenken, alle Fachkräfte, alle Fachleute, alle, die zuständig sind in der Tat und etwas davon wissen, zusammenzubringen, zu koordinieren. Also ein Netzwerk zu schaffen, wo Kommunikation leicht geht, wo man sich austauschen kann, wo man nicht immer den bürokratischen Dienstweg mit schriftlichen Vorlagen und Schreiben an das nächste Ministerium gehen muss, sondern wirklich auf der Arbeitsebene schnell und offen, vertrauensvoll kooperieren kann. Das ist ein bisschen der Sinn der Sache. Vielleicht nur 3 Stichworte zu dem, was wir konkret, was der Arbeitsstab und was ich in meiner Funktion jetzt im nächsten Jahr besonders vorhaben. Den Rest können wir vielleicht dann im Gespräch vertiefen. Einerseits Cybersicherheit, also Sicherheitsfragen. Wie ist das eigentlich mit Angriffen im Netz? Gibt es eine Art Völkerrecht des Netzes? Gibt es Grundsätze, the do's and don'ts of Cyber Communication? Bezogen auf Staaten natürlich. Dann die Frage, und hier knüpfe ich an unseren OSZE-Vorsitz 2016, kann man eigentlich, gibt es eine Möglichkeit, Vertrauen zu bilden? Zurzeit haben alle gibt es allerhand diffuse, aber auch eben sehr konkrete Bedrohungsanalysen, Bedrohungsszenarien. Gibt es Möglichkeiten, wie man mit den klassischen Mitteln meines Hauses, nämlich der Diplomatie, Vertrauensbildung, Mechanismen schaffen kann, die mehr Vertrauen und weniger Unsicherheit schaffen. Und natürlich weder last noch least, Schutz von Privacy und Grundrechten im digitalen Zeitalter, im Internet. Das war unsere Antwort auch auf die Enthüllung von Edward Snowden vor 2 Jahren. Der Versuch eben im Menschenrechtsrat, in der Generalversammlung Texte auf die Spur zu setzen. Und das ist uns auch gelungen. Ich kann Ihnen nachher vielleicht noch erzählen, wie. Die sich zu diesen Sachen äußern, die sich zum Verhältnis von Privacy und Überwachung äußern, die den Menschenrechtsschutz betonen, das Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre, diese Dinge. Auch das bleibt weiterhin 2016 und 2017 ein Schwerpunkt, sowohl von mir als auch des Arbeitsstabs, aber letztlich auch des gesamten Auswärtigen Amts. Viertens noch Capacity Building. Wir haben den Überprüfungsprozess zur WESIS-Konferenz im Dezember, wo es um die Rolle von IT für Entwicklungsfragen, für wirtschaftliche Entwicklung geht. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Da hat die Bundesregierung eine Strategie erarbeitet, wie man gezielt in Drittländern Kapazitäten aufbauen kann, damit eben nicht nur alle überhaupt daran teilnehmen können, sondern auch sozusagen die Möglichkeiten haben, auch sich zu schützen und sich einzubinden in die internationalen Strukturen. Schließlich noch Konsultationen, natürlich in Deutschland und weltweit, Multi-Stakeholder-Dialoge, die wir aus Überzeugung führen. Auf internationalen Konferenzen, eben auch hier im Land, und unter anderem aus dem Grunde bin ich auch hier, um mit Ihnen zu diskutieren, weil der Input von Ihnen, von der Nutzer, derer, die mit dem Internet arbeiten, es nutzen, davon leben, es brauchen für jeden Tag, natürlich auch ganz entscheidend ist für den Erfolg jeder Regierungspolitik. Regierungspolitik ist immer, braucht das Vertrauen der Gesellschaft, das politische Vertrauen der Gesellschaft, die Regierung vertritt. Von daher ist es für uns extrem wichtig, auch die Ansichten der Zivilgesellschaft in unsere Regierungspolitik einzubeziehen. Das war's. Ich wurde bei der Vorbereitung dieses Treffens gewarnt. Ich soll hier kein allgemeines Grundsätzegelaber präsentieren, sondern auf Fragen antworten. Und das will ich gerne tun und hoffe, dass ich ein paar spannende Fragen bekomme. Vielen Dank.
Genau, ich komme ja direkt wieder zu Ihnen. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen und ich würde auch direkt einsteigen. In der Vergangenheit hatte Ihr Posten einen sehr starken Fokus auf Menschenrechte und auch ein starkes Engagement, weil es darum ging, eben sich für Menschen auf der Welt, die sich als digitale Aktivisten bezeichnen, einzusetzen. Und wir sehen jetzt, dass die sozusagen neue Stellenbeschreibung einen viel stärkeren Fokus auf die Security- und Sicherheitsaspekte hat. Inwiefern ist das ein Zeichen der Zeit, wie sich die Bundesregierung zu diesem Thema insgesamt aufstellt und wie hat das die alltägliche Arbeit verändert?
Ja, meine Stellenbeschreibung im Bereich Cyber ist weiterhin Cyber-Außenpolitik. Also da hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt eben noch 2 andere Hüte auf, aber ich hatte es ja versucht anzudeuten. Die Verankerung des Arbeitsstabs und meiner Person in der Feinabteilung, wo das Menschenrechtsreferat ist, und zwar nicht nur in den Vereinten Nationen, sondern generell Menschenrechtsschutz weltweit, zeigt, glaube ich, die Nähe der beiden Arbeitsbereiche und ist Beleg, institutioneller Beweis dafür, dass gerade Schutz von Privatheit, Schutz der Menschenrechte im Internet weiterhin wie vorher einer der Schwerpunkte unserer Arbeit sein wird.
Vielleicht können Sie mal ganz konkrete Sachen nennen, die Sie in dem Bereich machen. Also was beinhaltet so ein Arbeitsalltag bei Ihnen und für welche Initiativen setzen Sie sich ein? Was fördern Sie in dem Bereich? Was beinhaltet das alles?
Ja, sehr gerne. Ich war vor meinem Posten Botschafter in Genf und da unter anderem zuständig für die technischen und wirtschaftlichen Organisationen, das heißt ITU, der WESIS-Prozess und andere Cyber-Internet-verbundene Tätigkeiten. Unsere Vertretung war eben auch sehr stark im Menschenrechtsrat engagiert. Herr Rücker, mein ehemaliger Botschafter, ist zurzeit Präsident des Menschenrechtsrates. Deutschland hat versucht, 2013 als politische Initiative zusammen mit Brasilien und anderen traditionellen Freunden, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein, das Thema Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter auf die Agenda der Vereinten Nationen zu setzen. Es gab immer eine Resolution im Menschenrechtsrat von Schweden, die zur freien Nutzung des Internet etwas zu sagen hatte. Aber wir wollten bewusst nach den Enthüllungen, nach dem Bekanntwerden dieser zahlreichen Angriffe auf die geschützte private Kommunikation der ganzen Ausspäh- und Abhöraktionen wollten wir bewusst. Und wir wussten, dass Brasilien, Staatspräsidentin, sehr stark da engagiert war, in der Generalversammlung etwas dafür tun und das dann zurückspielen in den Menschenrechtsrat. Es hat die erste Resolution 2013 in der Generalversammlung gegeben, Right to Privacy in the Digital Age, wo eine Reihe von interessanten Dingen drinstehen. Markus Beckedahl hat vorhin gesagt, die Dokumente bitte auch mal lesen, was drinsteht, kann ich auch nur sehr empfehlen. Die Resolution sowohl aus der Generalversammlung als auch aus dem Menschenrechtsrat dazu. Nun war klar, dass man im Menschenrechtsrat und in der Generalversammlung, wenn man das Thema aufbringt, natürlich die USA daran besonders interessiert sind. Und das ist immerhin unser wichtigster Verbündeter weiterhin. Aber natürlich auch, dass man vielleicht falsche Freunde einlädt, mitzumachen. Die Deutschen und Brasilianer machen eine Resolution zum Internet prima. China, Russland, die im arabischen Raum eine Reihe von Staaten, die eher sozusagen autokratische bis repressive Regime sind, wären natürlich sehr begeistert gewesen, das zu machen. Da haben wir dann versucht, aus dem Menschenrechtsrat eine Resolution zu machen, der einen Prozess in Gang setzt. Das wurde dann zurückgespielt von der Generalversammlung in den Menschenrechtsrat. Es gab ein Expertentreffen, wo bekannte Juristen und NGO-Vertreter, auch Privacy International war dabei, Experten Bericht geschrieben haben. Dann wurde die Menschenrechtshochkommissarin eingeladen, einen Bericht zu schreiben. Und diese beiden Papiere sind dann wiederum in den Menschenrechtsrat, von da in die Generalversammlung. Und jetzt haben wir bekommen als Produkt im Konsens mit der Stimme der Vereinigten Staaten einen Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrates zum Recht, zu Menschenrechten und Grundrechten im Internet.
Ich verstehe auf der einen Seite, wie wichtig dieser ganze sozusagen Policy- und Willensbekundungsprozess auf einer internationalen politischen Ebene ist. Ich kann mir aber total vorstellen, dass es ganz viele Leute gibt, die sich hier denken, so what? So, das sind eben gerade politische Willensbekundungen, das ist ein sozusagen theoretischer Prozess. Und wir haben den ganzen Morgen darüber gehört, wie desolat der Aufarbeitungszustand im NSA-Untersuchungsausschuss ist, wie hoffnungslos diese politische Lage in Deutschland scheint, wo sich alle Kräfte gegen eine Aufarbeitung der Beteiligung des BND und anderer deutscher politischer Kräfte daran dagegen stemmen sozusagen und wie wenig überhaupt bislang passiert ist seit den Snowden-Enthüllungen. Was tun Sie noch? Was kann sozusagen ein Außenposten wie Sie in der Bundesregierung überhaupt praktisch tun, um sich vielleicht auch gegen andere Kräfte in der Bundesregierung für dieses Thema einzusetzen?
Ja, da klingt so ein bisschen Misstrauen. Es sind hier nur Worte. Ich bin ein alter Völkerrechtler und auch begeisterter Multilateralist. Ich habe fast meine gesamte Karriere bisher im Bereich Vereinte Nationen zugebracht. Dieses Texte in die Welt setzen, Sprache erfinden. Ja, der zweite Vortrag heute hat das, glaube ich, sehr schön gezeigt. Die ganzen Lehrformeln, die Hohlformeln, die benutzt wurden, der Jargon, mit dem operiert wird, die dann Begriffe, die auslegungsfähig sind. Aber genau das versuchen wir in den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung, im Menschenrechtsrat so ein bisschen zu konterkarieren, indem wir eben gemeinschaftliche Sprache in die Welt setzen. Wenn Sie fünfmal einer Resolution zustimmen in der Generalversammlung, wo drin steht, dieselben Rechte, die offline gelten, also im realen Leben gelten, auch online, dann kann irgendwann der böswilligste Diskutant da nicht mehr von runter. Das heißt, das ist die alte Erfahrung, die wir auch in den 70er Jahren vor der Geburt vieler hier im Raum erlebt haben mit den KSZE-Prinzipien. Je mehr sie Sprache in die Welt setzen, irgendwann kann man nicht mehr anders reden. Und das ist unser Versuch sozusagen, auch wenn es nur Texte sind, nur Worte, Sprache zu erfinden, die irgendwann dann doch den Diskurs auch hier bei uns beeinflusst.
Ja. Und wie ich es eben schon angedeutet habe, ich kann mir gut vorstellen, dass es gibt ja immer unterschiedliche Kräfte innerhalb einer Regierung, die auch an unterschiedlichen Baustellen arbeiten, unterschiedliche Überzeugungen haben und dass ihr Posten manchmal auch ein bisschen ein einsamer ist. Wir haben Sie jetzt heute eingeladen, um bei uns Gast zu sein und ich würde Sie gerne abschließend einfach noch fragen, wie sieht es denn andersrum raus mit der Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Kräfte und Akteure in Ihrer Arbeit? Darf man Sie anrufen? Wie funktioniert das am besten?
Ja. Unser Koordinierungsstab, meine Kollegin sitzt hier, Frau Berger. Wir geben unter anderem sehr interessanten Newsletter raus. Jeden Tag machen wir eine Presseanalyse, die ist frei verfügbar, wo auch nicht nur Regierungsverlautbarungen, die Pressemitteilung des BMW oder so draufstehen, sondern in der Tat auch fast die gesamte kritische Debatte hier mit abgebildet ist, wo wir Sachen verlinken. Wir gehen, wie gesagt, zu Veranstaltungen. Meine Kollegin war auch neulich beim Chaos Communication Camp. Ich weiß nicht, ob andere Vertreter der Bundesregierung da waren, wir waren es. Das Auswärtige Amt hat schon lange eine sehr solide und sehr fest fundierte Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. Ich habe selber den Arbeitsstab globale Fragen eine Zeit lang geleitet, der ausdrücklich dazu geschaffen wurde, Dialog mit der Zivilgesellschaft zu leisten. Also wir sind da offen. Wir laden ja auch Zivilgesellschaftsvertreter, Organisationen ein zu Feuilleton-Talks und zu Konferenzen. Also ich glaube, der Austausch ist gut, der kann natürlich immer besser sein. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, denn ich bin auch zutiefst überzeugt, Multi-Stakeholder, der Prozess ist nicht anders zu schaffen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denken Sie an all diese autoritären Regime, die genau das nicht wollen. Wenn wir mit denen über Code of Conducts reden, sagen die alle sehr schön, aber das ist bitteschön staatliches Geschäft. Wir wollen keine Zivilgesellschaft, wir wollen keine Wirtschaft, wir wollen keine Einzelnen da drin.
Dann wollen wir uns an der Stelle erstmal herzlich bedanken und nehmen das sozusagen als gegenseitige Einladung auf. Bei Rückfragen, Ideen, Anregungen, nimmt das gerne ernst. Die Tür ist offen und wir hoffen, dass wir Sie auch nächstes Jahr bei uns begrüßen dürfen und dass viel Spannendes in der Zwischenzeit in die richtige Richtung passiert ist.
Ganz bestimmt.
Dankeschön.
Vielen Dank.